Predigt möchte ich gerne noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir ganz herzlich, dass wir dich kennen dürfen. Wir danken dir, dass du gekommen bist, um uns zu erlösen. Am Kreuz bist du für uns gestorben, du bist auferstanden und lebst und bist jetzt auch in unserer Mitte durch deinen Geist. Und wir bitten dich, dass du uns die Herzen öffnest für dein Reden. Amen. Zweifel, fundamentale Zweifel am Glauben, das gibt es. Das gibt es sogar in der Bibel, im Neuen Testament. Eine bekannte Persönlichkeit ist Thomas, aber heute in der Predigt wollen wir uns nicht mit dem Thomas beschäftigen, sondern mit einem anderen Mann, der ganz große Zweifel hatte, ob Jesus überhaupt der Messias ist. Und diese Person war eigentlich eine äußerst prominente Persönlichkeit damals im Neuen Testament. Es war sowas wie ein Starprediger, Johannes der Täufer. Wir lesen dazu Lukas 7 ab Vers 18. Lukas 7 ab Vers 18. Und die Jünger des Johannes berichteten ihm von dem allen. Und Johannes rief zwei seiner Jünger zu sich, sandte sie zu Jesus und ließ ihn fragen, bist du derjenige, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Als nun die Männer zu ihm kamen, sprachen sie, Johannes, der Täufer, hat uns zu dir gesandt und lässt dich fragen, bist du es, der kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Zu derselben Stunde aber heilte er viele von Krankheiten und Plagen und bösen Geistern und schenkte vielen Blinden das Augenlicht. Und Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht hin und berichtet dem Johannes, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde werden sehend, Lahme gehen, Aussätzige werden rein, Taube hören, Tote werden auferweckt, Armen wird das Evangelium verkündet. Und glückselig ist, wer nicht Anstoß nimmt an mir. Es ist erstaunlich, dass ein so großer Gottesmann, wie es Johannes der Täufer war, Zweifel daran hatte, dass Jesus der Messias ist. Obwohl Johannes der Täufer ja Jesus getauft hat und bei der Taufe ist ja was Außerordentliches geschehen. Der Johannes der Täufer ist Zeuge von dem gewesen, wie Gott über Jesus gesagt hat, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen habe. Und der Johannes der Täufer hat nicht nur das gehört und war Augenzeuge von dem, sondern der Johannes der Täufer hat noch was anderes gemacht. Er hat seinen Anhängern gesagt, ich muss abnehmen, er aber muss zunehmen. Und der Johannes hatte Freude daran, wenn Jünger von ihm sich von ihm abgewandt haben und dafür Jünger von Jesus geworden sind. Daran hatte Johannes der Täufer Freude. Und wie kann das jetzt sein, dass so ein großer Gottesmann plötzlich Zweifel hat, ob Jesus tatsächlich der Messias ist? Nun, die Umstände, in denen Johannes gerade drin war, die waren nicht unbedingt einfach. Wir müssen Folgendes vor Augen haben. Der Johannes der Täufer, der kam ja von der Oberschicht. Seine Eltern, Zacharias und Elisabeth, die stammten von einer angesehenen Priesterfamilie und die Oberschicht, die hatte natürlich auch ein bisschen Geld. Der Johannes hätte sich eigentlich ein wunderbares, angenehmes Leben leisten können. Aber jetzt hatte Gott für ihn eine besondere Berufung. Der Johannes hatte eine göttliche Berufung und wegen dieser göttlichen Berufung zum Bußprediger hat er auf sein angenehmes Leben verzichtet. Er ist in die Wüste oder in die Einöde gegangen, hat sich von Heuschrecken und wildem Honig ernährt, hat da so einen Kamelmantel gehabt, also war wahrscheinlich ein bisschen kratzig und so. Und dann ist er Bußprediger geworden. Und viele, viele Menschen sind zu ihm heraus in die Einöde gekommen und haben seiner Botschaft zugehört. Der Johannes der Täufer war so ein gerader Mann, dass er sogar dem damaligen Regionalkönig, dem Herodes, gesagt hat, das, was du jetzt machst, dass du einfach die Frau von deinem Bruder zu dir nimmst, das ist nicht recht. Und diese Geradheit von Johannes dem Täufer hat ihn geradewegs ins Gefängnis gebracht. Und was war jetzt der Dank dafür, dass der Johannes seine göttliche Berufung erlebt und so geradlinig sein Leben führt? Der Dank dafür, er landet im Gefängnis. Und in dieser Situation konnte der Johannes jetzt auf folgende Gedanken machen. Wenn Jesus der Messias ist, und der Messias doch für Gerechtigkeit auf Erden sorgt, wie kann das sein, dass ich so eine himmelschreiende Ungerechtigkeit erfahre? Und wenn er Jesus tatsächlich der Messias ist, der König aller Könige, wie kann das sein, dass so ein Machthaber wie der König Herodes so in Ungerechtigkeit herrschen kann und seine Macht ausüben kann. Jesus ist doch der König aller Könige. Also Zweifel an Jesus, an seiner Messianität, die konnten durchaus beim Johannes dem Täufer auftauchen. Und es ist nicht nur so, dass beim Johannes dem Täufer vor rund 2000 Jahren mal Zweifel aufkommen konnte, auch bei uns kann das passieren, dass bei uns hier und da fundamentale Zweifel an Jesus Christus aufkommen. Also ich muss sagen, aus meinem eigenen Leben, ich kenne das. Während meinem Studium an der STH Basel, während dieser Zeit gab es einmal so eine Zeit, die war nicht einfach, weil da eben so fundamentale Zweifel aufkamen. Ich habe die nicht gesucht und theoretisch war alles klar, jawohl, die Bibel ist Wort Gottes, jawohl, das mit der Evolution, das ist irgendein Chabbis. Und für mich war das theoretisch alles klar und ich wusste alle Argumente dafür, dass ich keine Zweifel hätte haben müssen. Aber doch kamen irgendwie die Zweifel und was ist, wenn das doch nicht alles stimmt und wenn die Ungläubigen doch recht haben. Und es war eine schwierige Zeit. Ich habe nicht gewusst, wie kriege ich die Zweifel wieder los. Die Zweifel, die waren einfach da. Wie geht man mit solchen Zweifeln um? Nun, Johannes der Täufer hat es uns ganz richtig vorgemacht. Er ist mit seinen Zweifeln zu Jesus gegangen. Beziehungsweise er konnte ja nicht zu Jesus gehen und deshalb hat er zwei von seinen Jüngern zu Jesus gesandt und hat nachgefragt, du Jesus, wie steht's jetzt? Ich habe da so meine Zweifel und bist du wirklich derjenige, der kommen soll? Sag's mir. Und dann hat Jesus geantwortet. Die Jünger von dem Johannes dem Täufer sollten ihm dann berichten, Blinde sehen, Lahme gehen, den Armen wird das Evangelium verkündigt und der Johannes der Täufer hat ja die Bibel sicher gut gekannt und wusste, genau diese Wunder sind ja vorhergesagt von der messianischen Zeit in Jesaja 35, die Verse 5 und 6, da ist ja von der messianischen Zeit die Rede, da heißt es, dann werden die Augen der Blinden aufgetan, und die Ohren der Tauben werden geöffnet, dann wird der Lahme springen wie ein Hirsch und die Zunge des Stummen Lob singen, denn es werden Wasser in der Wüste hervorbrechen und Ströme in der Einöde. Also das Erste, das ist jetzt erfüllt und das mit den Strömen in der Einöde und in der Wüste, das wird mal noch erfüllt werden im tausendjährigen Reich. Aber Jesus macht hier dem Johannes deutlich, ich bin tatsächlich der Messias. Die Taten, die ich vollbringe, die Worte, die ich in Vollmacht den Leuten rede, die sind eindrückliche Zeichen dafür, ich bin der Messias. Und jetzt Johannes, lass dich bitte schön nicht von den Umständen, in denen du gerade bist, verunsichern. Du kannst mir voll und ganz vertrauen. Damals, als ich meine Zweifel hatte während meiner Studienzeit, da hatte ich nicht so meine Jüngerschar um mich herum, wo ich zu Jesus schicken konnte. Aber ich hatte was viel Besseres, nämlich als Gläubiger, da haben wir ja den Heiligen Geist und da konnte ich direkt im Gebet zu Jesus gehen und habe gesagt, Herr Jesus, du siehst meine Zweifel, ich will die nicht, aber hilf du mir, du kannst mir doch helfen, nimm sie mir weg. Es hat dann noch einige Zeit gedauert, die Jünger, die mussten ja auch da hin und her gehen und es hat auch ein bisschen gedauert, bei mir hat es auch eine Zeit lang gedauert und dann kam ja bei einem Gebetsspaziergang irgendwann ein Gedanke und dieser Gedanke hat dann plötzlich all die Zweifel wie von jetzt auf nachher weggewischt und das fand ich so fantastisch zu erleben, wir haben einen lebendigen Gott, zu dem wir kommen können, gerade auch, wenn wir Anfechtung haben, wenn wir Zweifel haben. Und er antwortet. Darüber, wie Johannes die Antwort von Jesus aufgenommen hat, erfahren wir in der Bibel selbst nichts. Wahrscheinlich wird er happy gewesen sein für die Antwort, aber steht jetzt so explizit nicht in der Bibel. Aber wir lesen dafür was anderes, wenn wir im Predigttext weiterfahren. Nämlich, da lesen wir darüber, was Jesus über den Johannes den Täufer gesagt hat. Und als die Boten des Johannes weggegangen waren, fing er an, zu der Volksmenge über Jesus, zu Johannes zu reden. Was seid ihr in die Wüste hinausgegangen zu sehen? Ein Rohr, das vom Wind bewegt wird? Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Einen Menschen mit weichen Kleidern bekleidet? Siehe, die in herrlicher Kleidung und Üppigkeit leben, sind an den Königshöfen. Oder was seid ihr hinausgegangen zu sehen? Einen Propheten? Ja, ich sage euch, einen, der mehr ist als ein Prophet, dieser ist's, von dem geschrieben steht, siehe, ich sende meinen Boten vor deinem Angesicht her, der deinen Weg vor dir bereiten soll. Denn ich sage euch, unter denen, die von Frauen geboren sind, gibt es keinen größeren Propheten als Johannes den Täufer. Doch der Kleinste im Reich Gottes ist größer als er. Und das ganze Volk, das ihn hörte, und die Zöllner gaben Gott recht, indem sie sich taufen ließen mit der Taufe des Johannes. Die Pharisäer aber und die Gesetzesgelehrten verwarfen den Ratschluss Gottes, sich selbst zum Schaden, indem sie sich nicht von ihm taufen ließen. In diesem Abschnitt gibt es eine Aussage, die ganz interessant ist und uns auch näher zum Nachdenken bringt, nämlich die Aussage in Vers 28, wo Jesus sagt, denn ich sage euch, unter denen, die von Frauen geboren sind, gibt es keinen größeren Propheten als Johannes den Täufer, doch der Kleinste im Reich Gottes ist größer als er. Wie haben wir das zu verstehen? War Johannes der Täufer von der Körpergröße der größte Prophet? Wahrscheinlich haben wir es so nicht zu verstehen, ziemlich sicher nicht. Oder wirkte Johannes der Täufer in größerer Vollmacht wie alle bisherigen Propheten? Ich bin in meiner stillen Zeit gerade im zweiten Buch Mose, Auszug von Ägypten, wo der Mose so viele große Wunder tat. So was lesen wir nicht von Johannes dem Täufer. Und auch der Elia hat so gewaltige Wunder getan. Davon ist nichts die Rede beim Johannes dem Täufer. Von daher war er vollmächtiger unterwegs wie bisher andere Propheten? Ich denke nicht. Johannes war aus einem anderen Grund der Größte von allen Propheten. Er war deshalb der größte Prophet, weil er wie kein anderer Prophet direkt auf Jesus als den Messias hinweisen konnte. Der Mose hat auch auf den Erlöser hingewiesen. In 5. Mose 18, Vers 15, da lesen wir, dass der Mose sagt, einen Propheten wie mich wird der Herr, euer Gott, aus euren Brüdern erwählen. Auf ihn sollt ihr hören. Und der Johannes der Täufer war jetzt ein viel größerer Prophet, weil er sagen konnte, siehe, das ist das Lamm Gottes, welches der Weltsünde hinwegträgt. Also so direkt konnte das kein anderer Prophet machen. Und das genau die Größe vom Johannes den Täufer auszeichnet, dass das ihn zu einem dem größten Prophet macht unter allen. Das macht uns 1. Petrus 1, die Verse 10 bis 12 ganz deutlich. 1. Petrus 1, die Verse 10 bis 12, da lesen wir nämlich Folgendes. Wegen dieser Errettung haben die Propheten gesucht und nachgeforscht, die von der euch zuteil gewordenen Gnade geweissagt haben. Sie haben nachgeforscht, auf welche und was für eine Zeit der Geist des Christus in ihnen hindeutete, der die für Christus bestimmten Leiden und die darauf folgenden Herrlichkeiten davor bezeugte. Ihnen wurde geoffenbart, dass sie nicht sich selbst, sondern uns dienten, mit dem, was euch jetzt bekannt gemacht worden ist, durch diejenigen, welche euch das Evangelium verkündigt haben, im Heiligen Geist, der vom Himmel gesandt wurde, Dinge, in welche auch die Engel hineinzuschauen begehren. Also diese Bibelstelle, die macht uns deutlich, warum der Johannes, der Täufer, der größte Prophet war. Er hat ist so dicht an dem dran gewesen, was wir jetzt haben können. Und diese Bibelstelle im 1. Petrusbrief macht uns gleichzeitig auch deutlich, warum der Kleinste im Reich Gottes, und die Kleinen im Reich Gottes ist eine Bezeichnung für die Jünger von Jesus, die wir an ihn glauben, warum wir eine höhere Stellung haben wie Johannes dem Täufer, weil wir jetzt das Evangelium kennen dürfen, die Rettung kennen dürfen, weil wir jetzt den Heiligen Geist haben können. Durch den Heiligen Geist dürfen wir Teilhaber am Reich Gottes sein. Und das ist so ein ungeheures, großes Vorrecht, dass wir eine größere Stellung haben wie Johannes der Täufer, zumindest hier, was die irdische Ebene anbelangt. Der Johannes der Täufer musste sein Leben ohne den Heiligen Geist leben. Wir dürfen unser Leben hier mit dem Heiligen Geist führen. Und dieses Vorrecht, das ist so groß, dass wir das uns doch tagtäglich neu bewusst machen wollen. Wir wollen tagtäglich dafür danken, Herr Jesus, ich danke dir für die Vergebung der Sünden. Danke, dass ich die Gewissheit haben darf, dass du mir vergeben hast. Wir können so unglaublich dankbar sein, dass wir Gottes Trost haben können. Eine Hilfe in den Anfechtungen, gerade dort, wo wir es schwer haben, wo wir Dinge durchmachen müssen, die nicht einfach sind, können wir die Gewissheit haben, das ist eine vorübergehende Zeit. Es kommt die Zeit, wo Gott uns auch aus diesen Anfechtungen, diesen Schwierigkeiten erlösen wird. Wir müssen darüber nicht verzweifeln. Und darüber dürfen wir die Gewissheit haben, dass Gott in uns ein gutes Werk angefangen hat und er wird es auch vollenden. Ich weiß nicht, ob ihr manchmal auch solche Zeiten kennt, wo man sich die Frage stellt, wer bin ich eigentlich schon? Was habe ich überhaupt schon im Reich Gottes bewegt oder was habe ich überhaupt auf der Erde schon geleistet? Ich bin nicht so begabt wie andere Leute, ich bin nicht so hübsch wie andere Leute, ich habe nicht eine hohe Stellung, wo ich irgendwie was Breites bewegen könnte. Wer bin ich überhaupt? Und genau in solchen Situationen, wo wir uns fragen, wer bin ich überhaupt, wollen wir uns vor Augen haben, was Jesus über die Kleinsten im Reich Gottes sagt. Die sind größer wie Johannes der Täufer. Wir haben eine so hohe Stellung. Wir haben die Stellung als Kinder Gottes. Eine höhere Stellung gibt es auf Erden gar nicht, wie die Stellung als Kinder Gottes. Und daran wollen wir uns freuen. Es ist wichtig, dass wir gerade dieses freudige Bewusstsein auch mit in den Alltag nehmen. Dort, wo wir uns manchmal fragen, wer bin ich, was kann ich überhaupt? Wir sind ein Kind Gottes. Gott hat uns eine wunderbare Stellung gegeben. Und jetzt wollen wir natürlich auch unsere Berufung leben als Kinder Gottes. Und was bedeutet das? Das bedeutet eigentlich, dass wir es sichtbar machen, dass wir Kinder Gottes sind. Und wie genau machen wir das sichtbar, dass wir Kinder Gottes sind, mitten in unserem Alltag? Jesus sagt es uns, aber er sagt es nicht uns. So macht ihr sichtbar, indem ihr Kinder Gottes seid, sondern er macht uns das deutlich, indem er uns zeigt, was ist das Gegenteil von dem. Und das Gegenteil von dem, was Jesus jetzt da über die Pharisäer und Schriftgelehrten sagt, genau das sollen wir tun und dann wird sichtbar, dass wir Kinder Gottes sind. Wir lesen weiter ab Vers 31. Und der Herr sprach, wem soll ich nun die Menschen dieses Geschlechtes vergleichen? Und wem sind sie gleich? Sie sind Kindern gleich, die am Markt sitzen und einander zurufen und sprechen, wir haben euch aufgespielt und ihr habt nicht getanzt. Wir haben euch Klagelieder gesungen und ihr habt nicht geweint. Denn Johannes der Täufer ist gekommen, der aß kein Brot und trank keinen Wein. Da sagt ihr, er hat einen Dämon. Der Sohn des Menschen ist gekommen, der isst und trinkt. Da sagt ihr, siehe, wie ist der Mensch ein Fresser und Weinsäufer, ein Freund der Zöllner und Sünder? Und doch ist die Weisheit gerechtfertigt worden von allen ihren Kindern. Jesus macht hier deutlich, wie es nicht bei uns sein soll. Und dazu gebraucht er eine Veranschaulichung, nämlich ein Kinderspiel, was die Kinder damals wohl auf den Marktplätzen gespielt haben. Wie genau das Spiel funktioniert hat, ist durch den einen kleinen Satz nicht ganz klar erkenntlich, aber zum Glück habe ich einen guten Bibelkommentar, den habe ich gelesen, aufgeschlagen und der Bibelkommentator, der Ausleger, der hatte eine gute Idee, wie das gewesen sein könnte und der hat gesagt, vielleicht war das ungefähr so, da waren zwei Kindergruppen, eine auf der Seite und auf der anderen Seite. Und die eine Seite, die hat dann eine Pantomime vorgespielt, hat vielleicht da Querflöte gespielt, das gab es damals noch nicht, aber eine Flöte gespielt und dann ein bisschen getrümmelt und so, also ein bisschen Musik gemacht. Und dann wäre es die Aufgabe von der anderen Kindergruppe gewesen, dazu die passende andere Pantomime zu machen, was darauf folgt, also dann irgendwie tanzen und so. Und dann wäre das richtig gewesen und dann hätte die Gruppe anfangen dürfen, eine Pantomime zu machen und die hätte dann irgendwie einen Trauerzug gespielt oder so und dann hätte die andere Gruppe in Weinen ausbrechen müssen. Und jetzt ist Folgendes passiert, die eine Gruppe hat eine Pantomime gemacht und die andere hat einfach so gemacht, zugeschaut und nichts gemacht. Und dann macht das Spiel nicht Spaß. Und dann hat die andere Gruppe gespielt und die andere Gruppe hat dann einfach so gemacht, nichts gemacht. Und so macht so ein Spiel einfach nicht Spaß. Da kommt keine Freude auf. Ungefähr hat man sich das so vorzustellen. Und jetzt sagt Jesus, genau so habt ihr Pharisäer und Schriftgelehrte doch reagiert. Johannes der Täufer, der ist gekommen, hat gefastet und ist da in dem Kamelgewand in der Wüste gewesen. Und ihr habt nur gesagt, der hat einen Dämon. Ihr habt nicht auf seine Botschaft reagiert. Und genauso habt ihr auch beim Messias, bei mir, gehandelt. Ich bin gekommen und jetzt sagt ihr, ja, das ist doch nur ein Fresser und Weinsäufer, weil er zu den Zöllnern geht und ihnen das Evangelium sagt. Die Pharisäer und Schriftgelehrten, sie haben nicht gewollt. Sie wollten der Botschaft Gottes nicht glauben. Und genau das Gegenteil, das will Jesus für uns. Für uns als Kinder Gottes. Wenn wir uns auf ihn eingelassen haben, dann will Jesus von uns, dass wir fragen, Herr, was willst du von mir? Was willst du von mir, dass ich tue? Und wo wir dieses Gebet vor Jesus bringen, Herr, zeig du mir deine Werke, wie würdest du leben? Wie soll ich mein Alltagsleben gestalten? Und wir tun das, was Jesus uns aufzeigt. Daran wird erkennbar, dass wir Kinder Gottes sind. Oder wir können es auch mit den Worten von Paulus sagen. In Römer 8, Vers 14, da sagt Paulus nämlich, die, welche der Geist Gottes treibt, die sind Kinder Gottes. Wenn wir uns vom Heiligen Geist führen und leiten lassen, dann wird daran erkennbar, dass wir Gottes sind. Und deshalb wollen wir als Kinder Gottes unser Leben aus der Stille herausleben. Aus dem Hören, aus dem Wort Gottes, aus dem Gebet, wo wir Fragen vor unseren Herrn treten. Herr, rede du zu mir. Herr Jesus, ich möchte dir zur Verfügung stehen. Zeig du mir, wie ich mein Leben führen kann. Und dann wird durch unser verändertes Leben auch für unsere Mitmenschen sichtbar, das sind Kinder Gottes. Amen. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, gerade auch für dein Reden durch dein Wort, für das Reden durch das Vorbild von Johannes dem Täufer. Und wir danken dir, dass du uns das Vorrecht vom Gebet gegeben hast, dass wir gerade in Anfechtungen, in Zweifeln, in Situationen, die schwer sind von den Umständen her, wo wir nicht weiter wissen, nicht allein bleiben müssen, sondern dass wir zu dir gehen dürfen, dass wir wissen dürfen, du antwortest zur rechten Zeit. Und wir danken dir ganz herzlich auch dafür, dass du uns deine Liebe gegeben hast, dass deine Liebe auch in unsere Herzen ausgegossen ist. Und uns ist es so ein Anliegen, dass es auch sichtbar wird in unserem Leben, dass wir Kinder Gottes sind. Herr, hilf du uns im Alltag aus der Stille herauszuleben, dass wir auf dein Wort hören und erkennen, was du für uns möchtest. Gebrauch du uns als Salz und Licht in dieser Welt. Amen.